Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auf der Weltgesundheitsversammlung, die zurzeit in Genf stattfindet, hat die WHO erstmals Burnout als Krankheit anerkannt. Außerdem hat sie weitere umfangreiche Änderungen beschlossen in der Klassifikationsliste ICD. Hören wir uns doch einfach mal an, was sich genau hinter diesem Katalog verbirgt.
Rund 55.000 Krankheiten, Symptome und Verletzungsursachen listet sie auf. Die ICD-11, die erste Neufassung der internationalen Klassifikation der Krankheiten seit 30 Jahren. Jedem Leiden wird ein eindeutiger Code zugeordnet. 7A80, Restless Legs Syndrom.
CA20, Bronchitis.
4A40, es ist Lupus. Die ICD-Ziffern sind so etwas wie eine Universalsprache, nicht nur für Mediziner, sondern auch für Pflegekräfte, Krankenkassen und Statistiker. Die Codes sollen Diagnosen weltweit vergleichbar machen und dabei helfen, Gesundheitstrends zu identifizieren.
Die Neufassung soll es den Ärztinnen und Ärzten in der Praxis erleichtern, einen noch präziseren Befund festzuhalten. So wird es möglich sein, bei einer Lungenentzündung per ICD-Diagnoseziffer anzugeben, ob bei einem Patienten multiresistente Bakterien gefunden wurden.
Andere Krankheiten werden künftig neu zugeordnet werden. Der Schlaganfall galt bisher als Herz-Kreislauf-Erkrankung, denn ausgelöst wird er durch Blutgerinnsel, die Arterien im Gehirn verstopfen. In der neuen ICD wird er als neurologische Störung kodiert werden, 8B11. Damit steht nicht mehr die Ursache des Leidens im Mittelpunkt, sondern die nervlich bedingten Ausfälle, die Folgen eines Schlaganfalls. Viele Veränderungen betreffen auch psychische Störungen. Neu hinzugekommen sind 6C72, zwanghaftes Sexualverhalten.
6C51, krankhaftes Video- und Online-Spielen.
Die Aufnahme der Spielsucht wurde von manchen Fachleuten kritisiert. Es könnte nämlich sein, dass sich dahinter Depressionen und soziale Angststörungen verbergen, die eigentlich behandelt werden müssten. Viele Jugendliche befürchten, durch die Diagnose stigmatisiert zu werden.
In Kraft treten soll die ICD-11 am 1. Januar 2022. Die deutsche Fassung muss zuvor aber noch übersetzt werden.
Und unter der Diagnoseziffer 6A20 findet sich dann in der neuen ICD-Liste die Schizophrenie. Eine Krankheit, die einerseits Eingang gefunden hat in unseren täglichen Sprachgebrauch. Wir bezeichnen bestimmte Verhaltensweisen als schizophren. Andererseits aber gibt sie den Medizinern noch immer Rätsel auf und scheint wenig greifbar zu sein. Vor der Sendung habe ich mit einem Psychiater telefoniert, der sagt, der Begriff Schizophrenie sollte in der ICD-11 am besten gar nicht mehr auftauchen, denn unser Konzept, unser Bild dieser Krankheit müsste grundlegend überarbeitet werden. Dieser Experte ist Professor Ludger Thebartz van Elst vom Universitätsklinikum Freiburg. Ich wollte von ihm wissen, wie äußert sich denn diese Krankheit, die als Schizophrenie bezeichnet wird?
Na, ich denke, die bekanntesten Symptome sind sicher das Stimmenhören auf der einen Seite, also das Halluzinationen von Stimmen. Typischerweise sind das dann Stimmen, die über einen reden, die Befehle geben, die kommentieren, was man macht. Der zweite große Symptombereich ist der Wahn, dass man unrealistische und eben wahnhafte Denkinhalte hat. Das kann im Extremfall ganz einfach sein, wenn man zum Beispiel glaubt, dass man Napoleon ist, dann weiß jeder, das kann gar nicht sein. Und der dritte große Bereich, das ist eine formale Denkstörung, Verwirrungen im Denken, Beschleunigungen, allogische Zusammenhänge zusammenstellen oder aber auch die motorischen Symptome, da kann man motorisch einfrieren, sich nicht mehr bewegen, gehemmt sein. Das sind so die klassischen Positivsymptome der Schizophrenie. Und dann gibt's noch Negativsymptome, das sind kognitive Symptome und eine emotionale Verflachung vor allen Dingen.
Steckt denn hinter der Vielfalt dieser Symptome auch eine einheitliche Erkrankung?
Nein, das ist eben nicht der Fall und das ist genau der Grund, weshalb ich eigentlich glaube, dass es besser wäre, dieses Konzept abzuschaffen. Also der Schizophrenie-Begriff ist eigentlich ein Sammelbegriff, vor allen Dingen, wenn man das Ganze ursächlich sieht. Ein Sammelbegriff für unterschiedliche Symptome, die wichtigsten habe ich gerade genannt, aber auch ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Ursachen. So kennen wir heute zum Beispiel die immunologischen Enzephalopathien. Da sind es Immunprozesse, manchmal Autoantikörper gegen das Gehirn, die genauso Symptome verursachen können. Und vor 10 Jahren kannten wir das noch nicht und dann hätte man es vor 10 Jahren Schizophrenie genannt. Heute, wenn wir sie finden, nennen wir es immunologische Enzephalopathie. Und das zeigt schon, dass es auch gewisse Unwägbarkeiten und Zufälligkeiten beinhaltet, ob man so eine Diagnose bekommt oder nicht.
Und findet sich denn dieses neue Bild der Schizophrenie, das Sie gerade beschrieben haben, in der Neufassung der ICD wieder oder spiegelt diese Klassifikation eher ein historisch gewachsenes Verständnis des Phänomens Schizophrenie wieder?
Ja, im Wesentlichen würde ich sagen, bildet es ein historisch gewachsenes Verständnis wieder. Es gibt schon die Kategorie der sogenannten organischen psychischen Störung, die gab es aber auch schon in der alten Klassifikation. Der Punkt ist, dass dadurch, dass der Begriff in der Alltagssprache so wirkt, wie er wirkt, dass er den Eindruck erweckt, als hätte man eine Krankheit diagnostiziert, nicht nur auf Seiten der Patienten, sondern auch auf Seiten der Ärzte, führt es oft dazu, dass gar nicht so genau hingeguckt wird und gar nicht so differenziert all die Untersuchungen gemacht werden, die eigentlich nötig wären, um tatsächlich all die vielen seltenen organischen, sag ich mal, Ursachen einer Psychose auszuschließen. Und das ist in der Tat weitgehend historisch gewachsen.
Und diese tatsächlichen Ursachen müsste man eigentlich kennen, um sich für eine optimale Therapie zu entscheiden?
In vielen Einzelfällen ja. Also nehmen wir mal wieder die eben genannten Autoantikörpervermittelten Psychosen, nennen wir es mal so. Da verursachen Autoantikörper gegen bestimmte Rezeptoren im Gehirn im Grunde die klassischen Symptome einer Schizophrenie, also Wahn, Stimmen hören, Verfolgungserleben. Und bis vor 10 Jahren kannten wir die nicht. Die größte Gruppe der NMDA-Rezeptoren-Antikörper wurde erst 2008 erst beschrieben, sodass man es 2007 auch gar nicht erkennen konnte. Und das zeigt exemplarisch an einer kleinen Gruppe, dass man durchaus Ursachen finden kann, wenn man sehr differenziert nachschaut. Und das sind neue neuropsychiatrische Entwicklungen im Bereich der Psychosenforschung, würde ich es lieber nennen, die das Bild der Schizophrenie durchaus ändern können.
Aus Ihrer Sicht wurde mit der ICD-11 die Chance verpasst, das, was nun unter der Diagnosenummer 6A20 als Schizophrenie kodiert wird, neu zu beschreiben, neu zu klassifizieren.
Ja, ich glaube, es hätte dem Feld, den Ärzten, der Forschung und insbesondere dem Patienten gut getan, wenn man den Begriff dekonstruiert hätte, also abgeschafft hätte, weil das hätte zu einer Irritation geführt. Man hätte nicht so leicht einen Namen geben können für das Phänomen, dass Patienten plötzlich Stimmen hören oder einen Wahn entwickelt. Man müsste dann einfach genauer hinschauen und genauer gucken, was ist denn die Ursächlichkeit hinter diesem Stimmenhören, hinter diesem Wahn, hinter diesen Denkstörungen oder hinter dieser affektiven Verflachung. Dadurch, dass es das Angebot gibt, die Schizophrenie-Diagnose zu stellen, wird meiner Analyse nach zu schnell zu diesem Sammelbegriff gegriffen und gar nicht genau genug hingeschaut, was für andere Ursächlichkeiten da auch noch hinterstecken könnten.
Ein Sammelbegriff, der auch mit einer gewissen Stigmatisierung der Betroffenen verbunden ist?
Absolut, nicht nur der Betroffenen, auch der Angehörigen, der Familien. Also ich glaube, dass es kaum einen medizinischen Begriff gibt, der so umfassend gefürchtet wird als Symbol der Stigmatisierung und Ausgrenzung wie den Schizophrenie-Begriff. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz an mystischen und unklaren Gefühlen und Ausgrenzungsassoziationen dran.
Sagt Ludger Thebartz van Elst, Professor am Universitätsklinikum Freiburg.